Ich hatte das angekündigt, liebe Gemeinde, dass wir heute denselben Predigttext haben werden, aber uns über eine andere Person in diesem ganzen Geschehen Gedanken machen werden. Und diese Person kann nur eine sein, denn es gibt hier eigentlich nur zwei Menschen, die hier eine Rolle spielen. Es ist der Philippus. Und er wird uns ganz gewiss auch helfen, etwas zu lernen über uns in der Beziehung zum Evangelium, in der Beziehung zu einem anderen Menschen, in der Beziehung auch zu unserer Aufgabe. Wer war dieser Mann? Philippus. Sein Name setzt sich aus zwei griechischen Worten zusammen. Das ist auf der einen Seite der Begriff Philos und der andere Begriff Hippos. Philos ist der Freund, Hippos ist das Pferd. Also das war ein Pferdefreund. Heute würde man wahrscheinlich sagen, Philippus war ein Pferdeflüsterer. Er war nicht ein Jünger Jesu, sondern er gehörte zu den 7 Diakonen, die die Gemeinde von Jerusalem berufen hatte, um die Armen zu pflegen und zu betreuen. Bezeugt ist das in Apostelgeschichte 6, Vers 5. Da heißt es, der Vorschlag fand den Beifall der ganzen Gemeinde und sie wählten Stephanus, einen Mann erfüllt vom Glauben und vom Heiligen Geist, ferner Philippus und Prochorus, Nikanor und Timon, Parmenas und Nikolaus, einen Proselyten aus Antiochia. Nach dem Tod des Stephanus und der sich anschließenden Christenverfolgung durch Saulus musste auch Philippus flüchten. Er gelangte nach Samaria, wo er sofort seinen Glauben bezeugte und eine Gemeindearbeit aufbaute. Das ist stark, oder? So motiviert waren die Jünger Jesu damals. Sie mussten fliehen und schon entstehen Gemeinden irgendwo im Land. Zu seiner Gemeinde, zu der Gemeinde des Philippus, gehörte auch der Zauberer Simon. Die Arbeit in Samaria war nicht leicht, aber ertragreich und frohmachend. Denn die Gemeinde wuchs. Petrus und Johannes werden nach Samaria gesandt, um den Gemeindegründer und Gläubigen und die Gläubigen zu unterstützen und zu festigen. Und in diese Aufbauarbeit hinein sagt Gott zu Philippus, geh. Also der erste von diesmal 5 Gesichtspunkten, wenn Gott ruft, ist alles andere zweitrangig. Gott schickt einen Engel zu Philippus, um ihm sagen zu lassen, steh auf und geh zur Mittagszeit auf die Straße, die von Jerusalem nach Gaza hinabführt und einsam ist. Und vielleicht, so denke ich bei mir, hat Gott hier deshalb einen Engel geschickt und nicht nur einen Impuls, eine Vision oder sonst irgendetwas, weil er wusste, was das in Philippus auslösen könnte und wahrscheinlich würde, dieser Befehl in die Wüste. Wie bitte mag Philippus gedacht haben? Herr, habe ich richtig gehört? Du willst mich aus dieser fruchtbaren Arbeit wegschicken, herausholen aus einer richtigen Erweckung und in die Wüste schicken? In diese verlassene Gegend bei dem zerstörten Gaza, wohin sich kein Mensch verirrt? Und das in der Mittagszeit, wenn nicht einmal ein Esel sich in die Sonne stellt? Herr, habe ich dich recht verstanden? Das kann doch wohl nicht wahr sein, oder? Philippus mag sich gewundert, vielleicht auch ein bisschen geweigert haben, vielleicht aber auch nicht. Anscheinend waren die Jünger Jesu damals folgsamer als heute. Denn dann heißt es in Apostelgeschichte 8, Vers 27, und er stand sofort auf und ging. Wenn Gott ruft, und das wird hier deutlich, dann ist alles andere zweitrangig. Auch eine blühende missionarische Arbeit. Und ich folgere weiter, auch ein erfüllender Beruf, ein großer Freundeskreis, alle Hände voller Arbeit. Wenn Gott ruft, dann muss es schließlich auch von uns, von mir und von dir heißen, und er oder sie stand auf, sofort und ging. Wenn wir also fragen, was heißt das eigentlich, missionarisch leben, dann können wir von hier aus sagen, missionarisch leben heißt aufstehen und gehen, wenn Gott ruft, egal was vorher war. Jetzt ist Gott dran und wir sind die, die das tun, was er uns deutlich macht. Frage: Haben wir Jesus gehört, als er uns das letzte Mal anforderte? Sind wir gegangen oder sitzen wir noch fest? Hat er uns vielleicht gerufen und wir sitzen immer noch? Zweitens, Gott schickt in die Wüste, um sich von mir bezeugen zu lassen. Gott schickt Philippus nicht in die Trockenheit, damit er darin umkomme. Gott braucht und gebraucht Philippus, um sich von ihm bezeugen zu lassen. Gott braucht Philippus ganz für sich jetzt. Denn gleich wird da ein Äthiopier kommen, der will wissen, wie man Christ wird. Und ich frage wieder konkret, kennen wir das Gefühl, in die Wüste geschickt zu werden? Zu spüren, wie es in unserem Leben um uns herum trocken und öde wird? Wie wir ausgedörrt werden von der Hitze des Lebens? Wenn uns Lebenssituationen so ganz sinnlos erscheinen, wenn wir uns fragen, warum tut Gott das jetzt mit mir? Warum führt er mich diesen Weg? Warum fügt er mir das zu? Solch eine Situation gibt es ja immer wieder einmal, manchmal aus heiterem Himmel. Wer in solch einem Gefühl lebt, pst, hören Sie einmal genau hin. Hören Sie vielleicht das Knarren von Wagenrädern, das Schnauben von Pferdenüstern? Gott schickt in die Wüste, um sich bezeugen zu lassen. Und du da in der Wüste deines Lebens, jetzt bist du vielleicht dran, jetzt verherrlicht Gott sich durch dein Zeugnis. Und was meinen Sie? Ist es nicht vielleicht besser, in der Wüste Zeuge und Mitarbeiter Gottes zu sein, als in alter Sattsamkeit den alten Platz besetzen? Wann begreift der Letzte von uns, dass Gott ihn durch Veränderungen im eigenen Leben ruft, um ihn zu gebrauchen und sich bezeugen zu lassen? Und das er ruft auch in die Wüste. Und die hat übrigens viele Gesichter. Ein Aufenthalt im Krankenhaus, ein einsames Zuhause, eine Zeit der Arbeitslosigkeit, eine anhaltende Behinderung, seelische Labilität, aber auch ein Umzug und ein fremdes, neues soziales Umfeld und so weiter. Nur kann Gott uns in dem allen und durch das alles gebrauchen, um sich von uns bezeugen zu lassen? Kriegt er uns weg von unserem Fleck? Kann er uns deutlich machen, dass das seine Chance mit uns ist, in die er uns jetzt hineingeführt hat? Beharren wir oder folgen wir? Drittens, wo wir hinkommen, hat Gott längst schon angefangen. Philippus also geht in die Wüste. Und auf einmal ist er nicht mehr so ganz allein auf diesem Stück Wüste. Langsam kommt ein Wagen auf der holprigen Straße näher. Und im Wagen sitzt ein Mann und liest nicht die Süddeutsche Zeitung, nicht einen spannenden Krimi, sondern das Buch des Propheten Jesaja. Und als Philippus das hört, da weiß er plötzlich, und sicherlich hat ihn das froh gemacht, Gott hat schon längst angefangen. Was also ist hier los? Dies ist los, als Gott Philippus an die Arbeit stellt, da sind schon 90% geleistet. 90% geleistet. Da hat ein Mann sich auf 2000 Kilometer Weg gemacht, im Tempel der Juden angebetet. Da hat er gerade diese Rolle der prophetischen Bücher, die Jesaja-Rolle, gekauft und sich darin selber vorangelesen. Da ist, wie wir noch sehen werden, ein Mann offen für ein Gespräch über den Glauben jüdischen Ursprungs damals. Wo wir hinkommen, liebe Gemeinde, da hat Gott schon längst begonnen. Und sagen Sie einmal, ist das nicht ungemein ermutigend, wenn Gott uns braucht, egal wann, sind 90% der Arbeit schon getan. Und was sind wir oft ängstlich, wenn es darum geht, Gott zu gehorchen und um Jesu willen Missionare unserer Landstraße zu sein? Wie schwer ist es für uns, Grenzen zu überschreiten, uns auf den Weg zu machen und zu gehen? Wie sehr schrecken wir vor der Wüste zurück, haben Angst vor der Blamage oder gehen nicht, weil wir denken, Gott kann doch nicht zu mir gesagt haben, ich soll in die Einöde gehen. Da ist doch niemand, dem ich da mit meinem Christsein dienen kann. Und ich frage Sie, ich frage dich, wie viele Menschen gibt es vielleicht schon und wie viele wird es noch geben, die uns zu einer Zeit vermissen mussten oder müssen, wo sie offen waren oder sind für den Glauben, wo sie Fragen hatten oder haben. Und wir konnten nicht antworten, weil wir ganz woanders waren. Vielleicht ist in einem frommen Schlupfwinkel sitzend, aus Angst nicht dabei, wenn wir dran waren, nicht am Platze, nicht an der Tür des Nachbarn, um eine Frage zu beantworten, nicht an Ort und Stelle in der eigenen Familie, wo es darum ging, zu sagen, was Gott mich gerne dem anderen mitteilen lassen will. Und dabei hatte Gott doch schon 90% getan. Wir leisten doch nur, wann immer Gott uns gebraucht, 10% Hilfsarbeit. 10%. Und haben so viel Angst davor, so oft. Nur diese Hilfsarbeit von 10% ist wichtig. Gott konnte sich nicht selbst neben dem Äthiopier in den Wagen setzen. Und er wollte vor allen Dingen nicht. Er wollte nicht. Er hatte doch Mitarbeiter. Er rief Philippus und der war Hilfsarbeiter und leistete die nötigen 10% zu 100. Ob das vielleicht auch den Ängstlichsten unter uns hier heute ermutigen kann? 10% ist nicht schwer. Denn wo wir hinkommen, hat Gott schon längst angefangen. Nicht vergessen. Viertens, Gott schenkt unserem Zeugnis den Anknüpfungspunkt. Wie soll ich das denn bloß machen, ein Gespräch über meinen Glauben führen, über meine innerste Beziehung zu Christus und dem Wort Gottes? Bei meiner Bibelkenntnis, bei meiner langsamen Leitung, angesichts meiner Hemmungen, kennen Sie diese Fragen und die dahinterliegende Unsicherheit? Ich kenne diese Fragen. Und ich weiß, dass auch ich manche Hemmungen überwinden musste, um mit Menschen über den Glauben an Christus zu sprechen und diese 10% zu tun. Philippus hört damals den Äthiopier lesen, so wie im Altertum laut gelesen wurde. Er hört und erkennt Jesaja. Und er spürt genau, gleich wird's spannend. Gleich kommt der andere zu diesem Wort in Jesaja 53, zu dieser wunderbaren Stelle, die da heißt, und zitiere ich jetzt nochmal von Vers 3 an. Er wurde verachtet und von den Menschen gemieden, ein Mann voller Schmerzen, mit Krankheit vertraut. Wie einer, vor dem man sein Gesicht verhüllt, war er verachtet. Wir schätzten ihn nicht. Aber er hat unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen. Wir meinten, er sei von Gott geschlagen, von ihm getroffen und gebeugt. Doch er wurde durchbohrt wegen unserer Verbrechen, wegen unserer Sünden zermalmt. Zu unserem Heil lag die Strafe auf ihn. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir hatten uns alle verirrt wie Schafe. Jeder ging auf seinem Weg. Doch der Herr lud auf ihn die Schuld von uns allen. Er wurde misshandelt und niedergedrückt. Aber er tat seinen Mund nicht auf. Wie ein Lamm, das man zum Schlachten führt, und wie ein Schaf angesichts seiner Scherer, so tat auch er seinen Mund nicht auf. Der Mann ist dabei, da in seinem Wagen diese Bibelstelle zu lesen. Philippus hört das. Und nun spricht Philippus wahrscheinlich innerlich ein Danke, lieber Herr. Danke, dass du mir das Stichwort gibst. Und dann überwindet er seine Hemmungen diesem hochgestellten Mann gegenüber, man sah das wahrscheinlich an dessen Kleidung, tritt näher heran und beginnt das Gespräch. Und weil Gott schon 90% geleistet hat, ist der Äthiopier vorbereitet. Vorbereitet. Er ist interessiert. Er will ja wissen, was er da die ganze Zeit gelesen hat. Vermutlich nicht alle 53 Kapitel bisher. Vielleicht hat er auszugsweise gelesen. Aber gerade diese Stelle eben auch. Und er lädt diesen staubigen Mann ein, sich zu ihm zu setzen. Und dann hält Philippus keinen dreistündigen Vortrag. Nein, dann hört er wissbegierige Fragen und er versucht, sie alle zu beantworten. Von Jesus und dem Evangelium ist da immer wieder die Rede, denn diese alttestamentliche Bibelstelle, das ist ja eine tolle Prophetie auf Jesus Christus zu. Wir verstehen sie heute immer noch so. Von einem Ja zu Gott ist da die Rede und dem Leben nach den Weisungen Jesu. Und dass Taufe und Bekehrung zusammenhören, das alles erzählt Philippus im Zusammenhang mit diesen Versen. So klar kann Philippus sprechen. So gut ist Gottes Anknüpfungspunkt gewählt, dass der Kämmerer an dem ersten besten Wasserloch anhalten lässt, seine Kleider ablegt und sich taufen lässt. Und Philippus sagt ihm nicht, Kämmerer, Moment mal, nicht so schnell. Erst kommt eine Probezeit und wenn du die zur Zufriedenheit aller Beobachter in deiner Gemeinde hinter dir hast, dann kann gelegentlich vielleicht auch getauft werden. Für Philippus wird durch Gottes Geist deutlich, dieser Mann ist bestens vorbereitet. Dem ist glasklar, worum es jetzt zu gehen hat. Der hat sich wirklich bekehrt. Der ist im Grunde seines Herzens zu einem fröhlichen Mann geworden, weil er weiß, dieser Gottesknecht in Jesaja 53 ist Jesus Christus gestorben, auferstanden, lebt. Gar nicht lange her ist das alles passiert. Und ich bin gemeint, ich darf mich auf ihn beziehen. Und er kann getauft werden. Und das ist jetzt dran. Und das wird Gott segnen. Das ist dem Philippus klar. Darum macht er das. Ohne Taufseminar. An dieser Stelle nur noch ein Satz dazu. Wenn ein Mensch dem anderen glaubhaft bezeugt, ich glaube an Jesus Christus als den Herrn und Erlöser, ich möchte, dass er mein Herr ist, dann darf getauft werden. Natürlich erleben wir das in der christlichen Gemeinde heute auch nach einer gründlichen Klärung. Und das ist ja auch nicht falsch. Wenn wir die Zeit dazu haben und uns die Fälle nicht davonschwimmen, dann machen wir das. Dann überlegen wir auch mit jungen Leuten, die noch fast Kinder sind, wie können wir das machen? Aber in der Regel, wenn das klar ist, ich glaube an Jesus Christus als meinen Herrn und Erlöser, ich möchte, dass er mein Herr ist, wenn wir das spüren, dass der Mensch das verstanden hat, dann machen wir das. Denn bitte, es liegt nicht an einer verfrühten Taufe, wenn junge und ältere Menschen später ihre eigenen Wege wieder gehen, sondern es liegt immer an ihrer Bereitschaft, sich den listigen Anschlägen des Satans trotz der Warnung der Gemeinde zu überlassen und die Warnungen Gottes bewusst zu überhören. Daran liegt es, daran entscheidet sich, ob ein Mensch den Willen Gottes weiterlebt und tut und in der Spur bleibt, die Christus ihm vorangeht oder nicht. Philippus hat den Kämmerer getauft, ohne ihm bis auf den tiefsten Grund seines Herzens schauen zu können. Das war Sondersituation, von Gott geschenkt. Da war genau das richtig. Und der Äthiopier hat durchgehalten, hat vermutlich durchgehalten. Ich habe das am letzten Sonntag schon gesagt, die Mekane-Jesus-Kirche in Äthiopien ist die älteste nachweisbare Kirche der Welt. Was wäre, wenn dieser Kämmerer tatsächlich dort Jünger gemacht hätte? Durch Gottes Gnade. Wenn da so eine kleine Hauskreisgruppe entstanden wäre und wenn da immer mehr Leute dazugekommen wären, damals sind die Menschen in Scharen dem Evangelium hinterhergerannt. Und wenn daraus sozusagen die Kerntruppe entstanden wäre, dieser Mekane-Jesus-Kirche. Ein Philippus, der sich in einen schwankenden Karren setzt, ein Wasserloch, das zum Taufsee wird, ein Äthiopier, der das Wort Gottes verstanden hat und lebt, unter schwierigsten Bedingungen vielleicht. Und ich kann das selber so bezeugen, ich habe das immer wieder erlebt und ich bin sicher, das gilt für jeden, der den Mut aufbringt, von seinem Glauben zu reden, an entscheidender Stelle, da wo seine 10% gefragt sind. Wo wir in dem Vertrauen darauf, dass Gott schon 90% getan hat, den Mut finden zum Zeugnis für Jesus. Da wird Gott ganz gewiss gute Worte ins Herz schenken, aus dem fröhlicher Glaube überzeugend herausbricht und die Herzen anderer Menschen erreicht. Zu deren Rettung und zum Lob Gottes, zur Buße und zur Bekehrung. Warum haben wir so oft so wenig Vertrauen und Mut? Warum entschuldigen wir mit findig-windigen Argumenten, dass wir nicht zwischen Gaza und Jerusalem marschieren, sondern unsere eigenen Wege gehen? Warum nur nehmen wir uns so oft die Möglichkeit, die Freude der Engel über einen einzigen Sünder, der Buße tut, mitzuerleben und dem wir zum Beispiel durch diese 10% helfen durften, die wir eingesetzt haben? Es gibt in diesem Raum genügend Menschen, die wissen, wie beglückend es sein kann, einem anderen Menschen zum Glauben zu helfen. Mancher hat das so erlebt wie ich auch. Es gibt nichts Beglückenderes auf dieser Welt, als das mitzuerleben. Außer vielleicht dann diese dankbare Freude über die eigene Errettung zu spüren. Die geht noch ein Stück tiefer. Die kennen wir aber dann auch. Ich bete darum, dass wir durch den Philippus dazu ermutigt werden, ganz neu darauf zu vertrauen. Erstens, wenn Gott ruft, ist alles andere zweitrangig. Zweitens, Gott schickt in die Wüste, um sich von mir bezeugen zu lassen. Drittens, wo wir hinkommen, hat Gott schon längst angefangen. Und viertens, Gott schenkt unserem Zeugnis den Anknüpfungspunkt. Und dann noch letztens, Gott bewahrt vor menschlichen Abhängigkeiten und beauftragt neu. Philippus wurde nämlich nicht der Hof- und Hausprediger des Äthiopiers. Das wäre ein ertragreicher und erträglicher Job gewesen für den Mann. Der Äthiopier hätte vielleicht gesagt, hör mal, Philippus, ich weiß nicht, woher du kommst und was du bisher gemacht hast, aber ich kann dich so gut gebrauchen. Komm, geh mit mir mit, ich werde dich fürstlich dafür belohnen. Du wirst mein Lehrer, du wirst der Geistliche an meinem Hof. Leite du die Kreise, die jetzt entstehen werden durch Gottes Gnade. Bleib du bei mir, ich kann ohne dich so schlecht meinen Glauben weiter entfalten. Du bist so nötig, Philippus, bleib hier. Nein, das hat Philippus nicht gehört und auch nicht getan. Er hatte auch keine große Gelegenheit, sich am Ergehen und am Glaubenswachstum seiner menschlichen Glaubensfrucht dieses Äthiopiers zu ergötzen. Er hat den Glauben des Äthiopiers auf Gottes Wort und auf Christus gestellt. Dieses Fundament war tragfähig genug. Christus würde als der Herr der Welt bei dem Mann aus Äthiopien bleiben. Er würde dessen Glaubenswachstum fördern. Selbst ohne Gemeinde am Ort. Zunächst gab es da ja keine wahrscheinlich. Philippus wird entrückt. Gott erspart ihm also so einen beschwerlichen Rückweg. Das ist doch nett von ihm. Philippus wird weggebeamt, würden wir sagen. Auf ihn warten neue Aufgaben, wieder zurück in Caesarea. Auf ihn warten neue Menschen, bei denen Gott schon 90% bereits getan hat. Und schauen Sie, so sieht ein mündiges Verhältnis zwischen geistlichen Eltern und Kindern aus. Da wird ein Neubekehrter nicht an Menschen gebunden. Da werden keine Abhängigkeitsverhältnisse künstlich konstruiert, sondern da wird an Christus gebunden, an sein Wort. Und nur wo das gelingt, kann geistliches Wachsen gelingen. Wachsen auch, so wie Juan Paulus das betont hat vorhin, in eine Gemeinde hinein, in der Menschen sind, die mir helfen, die mich ermutigen, manchmal auch korrigieren, ermahnen. Nur da kann ein geistliches Baby zum starken Erwachsenen werden, der nicht von jeder Irrlehre umgeworfen wird, wo auf Christus gegründet wird und nicht auf diejenigen, die mal irgendwann 10% leisten durften, weil Gott schon 90% geleistet hatte. Also, Gott selber bewahrt hier zwei Menschen davor, sich in ein zu enges geistliches Abhängigkeitsverhältnis zu begeben. Der Äthiopier soll sich an Jesus halten. Das genügt. Und Philippus wird woanders gebraucht. Das ist wichtig. Vielleicht ein mutmachendes Beispiel auch für uns geistliche Geburtshelfer zu bleiben und uns nicht so stark in die Rolle der geistlichen Väter und Mütter zu begeben. Die Gefahr der menschlichen Abhängigkeiten ist nicht gering an dieser Stelle, bis heute. Wichtig allerdings ist und bleibt, auch wirklich damit zu rechnen, dass Gott mich und dich gebrauchen will und dass er uns auch gebrauchen kann, dann bei der Rettung von Menschen. Glauben wir, dass in einem ganz normalen Gottesdienst wie dem heutigen ein Mensch sich bekehren, sich Christus zuwenden, ein Leben ganz neu mit ihm beginnen kann, in der Realität des Wortes Gottes und des Heiligen Geistes, heute in diesem Gottesdienst und in dem nächsten und dem nächsten und dem nächsten? Deshalb am Schluss eine kleine Geschichte von Charles Haddon Spurgeon, einem der großen Erweckungsprediger des letzten Jahrhunderts in England. Manchmal wünscht man sich solche Leute auch in unsere Zeit. Billy Graham zum Beispiel ist so ein Mensch gewesen, aber auch er ist mittlerweile gestorben. Zu ihm, dem großen Prediger Charles Haddon Spurgeon, kam ein junger Vikar und schüttete ihm sein Herz aus. Bei Ihnen, Herr Spurgeon, kommen ständig Menschen in den ganz normalen Sonntagspredigten zum Glauben. Ich selber mache nie diese Erfahrung. Durch mich kann Gott ganz und gar nichts in Menschen bewegen. Ja, glauben Sie denn etwa, dass Gott auch nur durch eine Ihrer Predigten einen Menschen erretten könnte? So fragte Spurgeon den jungen Mann im Brustton der Anfrage. Glauben Sie, dass Gott nur durch eine Ihrer Predigten einen Menschen erretten könnte? Und der junge Mann sagte, nein, natürlich nicht. Und war ganz verstört. Und dann sagte Spurgeon, sehen Sie, das ist es. Das ist der Grund. Sie glauben es selber nicht. Deswegen bekehrt sich bei Ihnen auch keiner. Liebe Gemeinde, glaubt ihr, dass sich in jedem unserer Gottesdienste ein Mensch bekehren kann? Ja oder nein? Gott hat bereits 90% getan, damit möglichst viele Menschen den Weg zum Leben finden. Er möchte dich und mich gebrauchen, um die restlichen 10% der Arbeit beizusteuern. Gott wollte dich, da bin ich ganz sicher gewiss, heute Morgen durch diese Bibelstelle ermutigen. Rechne fest damit, dass Gott dich gebrauchen kann und will in jedem unserer Gottesdienste oder wenn du Gast bist, in jedem der Gottesdienste, in denen du beheimatet bist. Und wo, da bin ich gewiss, euer Pastor sich die größte Mühe gibt, Menschen auf das Evangelium hinzuweisen. Und dann rechne doch damit, dass Jesus Christus dir den richtigen Anknüpfungspunkt gibt. Und freue dich mit demjenigen, dem du vielleicht durch deine 10% hilfst zur Freude am Leben. Nur du könntest tatsächlich ein Problem haben, jetzt. Du lädst schon seit längerer Zeit niemanden mehr hierher ein. Darum sitzen hier so wenige, die sich so richtig knackig bekehren können. Und ich meine auch die Gottesdienste, die ansonsten von der Gemeinde, wenn keine Ferien sind, vollgefüllt sind. Die Leute fehlen, die sagen können, ja, das möchte ich ja. Mensch, das hat mich angesprochen. Ich möchte wissen, was in dem Wort Gottes für mich drin steckt. Und ich suche schon lange nach Hilfe für mein persönliches Leben. Ich komme mit vielen Dingen nicht klar und ich bin eigentlich im tiefsten Grunde unglücklich und auch verzweifelt. Was soll das Ganze eigentlich hier? Und deshalb hat Gott dir heute Morgen gesagt, sei bereit und mach den Mund auf. Es geht um die Rettung von Menschen in deinem und in meinem Lebensumfeld. Ich kann nicht weniger feige sein als du. Und in jedem Gottesdienst in diesem Raum kann sich ein Mensch bekehren, weil Gott durch seinen Heiligen Geist anwesend ist und handelt. Ich kenne viele hier überhaupt nicht. Ich weiß nicht, ob da einer ist, der sagt, ich suche nach einer Antwort auf die Frage in meinem Leben, was hat das alles mit Gott zu tun und wie kann ich an ihn glauben? Ich möchte Sie ermutigen, dich ermutigen. Sprich mich nachher an, wir reden darüber, ich habe Zeit. Das sind die wichtigsten Fragen des Lebens. Gott segne dich und mich und uns alle mit ganz viel Mut zu diesen restlichen 10%. Amen. Es kann sein, liebe Gemeinde, dass diese Predigt in einigen Wochen und Monaten mal wiederholt wird noch, weil ich persönlich glaube, dass du kannst mich ja darin bestätigen oder auch in Frage stellen, dass das eine Botschaft ist, die eigentlich uns alle angeht. Diese Fülle der Gemeinde, die normalerweise eben da ist und die heute nicht da sein kann, weil viele in Urlaub sind. Gott segne dich und mich an dieser Stelle mit diesem mutmachenden Beispiel, das Gott uns schenkt, dem Philippus und dem, was er so erlebt. Amen. Ich bete gerne noch. Herr Jesus Christus, danke dafür, dass du bei uns gewesen bist, als wir dich kennenlernten. Du hast uns Menschen geschenkt, du hast uns Situationen gegeben, aber immer waren Menschen beteiligt, die diese 10% beigesteuert haben, die den Mut hatten, sich zu ihrem Glauben zu bekennen und die das mutig gesagt haben. Wir danken dir dafür. Und wir danken dir, Herr, für jedes Erlebnis mit Menschen aus unserer Erinnerung, wo wir mithelfen durften, diese 10% geleistet haben, damit ein anderer auf dem Weg ist mit dir. Gib, dass sich diese Erfahrungen wiederholen. Gib, dass wir Menschen sind, die den Mut finden, immer wieder andere auf den Weg zu bringen zu dir, wie auch immer das geschehen kann. Segne uns mit dem festen Vertrauen darauf, dass auch wachsen kann, dass in jedem unserer Gottesdienste Bekehrungspotenzial ist, weil dein Wort da ist, dass Menschen erreichen und verändern kann. Schenke uns den Glauben daran und das Vertrauen darauf, dass du handelst, 90% immer, weil du die Menschen lieb hast und keinen einfach laufen lassen willst, ohne dass er verstanden hat. Du liebst ihn und hast einen Weg in die Ewigkeit für ihn. Segne uns. Gib uns Mut. Lass uns die Situationen nutzen, auch die persönlichen Wüsten unseres Lebens, Herr, weil darin vielleicht diese Begegnung mit einem Menschen stecken kann, der die 10% noch braucht. Amen.